Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Club 3. Unser heutiger Gast ist Sigrid Maurer, die Clubobfrau der Grünen im Parlament. Mit mir diskutieren Richard Grasel vom Kurier und Klaus Knittelfelder von der Kronenzeitung. Frau Maurer, die Grünen haben jetzt erst recht ihre Unschuld verloren. Sideletter ist jetzt ein Wort, das viele Österreicher kennen und nicht mehr mit Newsletter unterscheiden. Wie geht's Ihnen denn damit? Da gab es Entschuldigungen des Parteiobmanns und sehr glücklich können die Grünen damit ja nicht wirklich sein.
Naja, also ich finde die Entwicklung eigentlich ganz gut. Sebastian Kurz hat jetzt nach seinem Abgang doch noch etwas zur Transparenz beigetragen. Wir haben diese Sideletter ja nicht gemacht, weil uns das eingefallen ist, sondern weil wir wussten, dass wir mit Sebastian Kurz ein Gegenüber hatten, das mit allen Wassern gewaschen ist und wir mussten uns insbesondere als kleiner Koalitionspartner ja auch absichern. Mhm. Hätten wir das nicht getan, hätten uns selbstverständlich viele Vorwürfe der Naivität erreicht. Aber wir verstehen natürlich, dass das für Irritationen gesorgt hat. Ich glaube, mit Karl Nehammer ist jetzt auch die Tür offen für einen Neuanfang. Er hat selber angekündigt, dass es keine Sideletter mehr geben soll in Zukunft, sondern die direkt ins Regierungsprogramm aufgenommen werden sollen. Und das halte ich für den absolut richtigen Zugang. Sie wissen, wir als Grüne haben einen ganz großen Teil in diesem Regierungsprogramm auch der Transparenz gewidmet, der Informationsfreiheit, einem Grundrecht auf Information, auf objektivierte Postenbesetzungen, Antikorruptionsdelikte, Parteienfinanzierung etc.
Bleiben wir doch mal beim Sideletter. Aber warum muss so etwas heimlich gemacht werden, offensichtlich auch Teilen der Grünen, der grünen Basis oder des grünen Bundeskongresses vorbei? Das hätte man ja öffentlich machen können, wenn man dem Koalitionspartner so misstraut. Und in den letzten Tagen klang es ja auch ein wenig demütiger, als wir es gerade von Ihnen hören.
Naja, also wir erinnern uns zurück, in welcher Situation wir waren. Es waren Koalitionsverhandlungen, die sehr lange gedauert haben. Werner Kogler hat sich bemüht, diese abzuschließen. Und der Großteil von diesen Sidelettern dreht sich ja um Fragen wie, man stimmt im Parlament nicht gegeneinander, man stellt die Mehrheiten sicher, bei jedem Ausschuss ist Ersatzmitglied da und so weiter. Also Dinge, die im regulären Verfahren sind. Das ist ein anderer Sideletter gewesen, ja.
Überraschenderweise im Sommer, ein halbes Jahr nach Koalitionsvereinbarung, nach dem Koalitionspakt gemacht wurde. Warum eigentlich ein halbes Jahr später?
Auch hier, worum ist es uns gegangen? Wir sind in einer Situation, wo die ÖVP, wo die Türkisen eine absolute Mehrheit im Stiftungsrat gehabt haben, wo in der Redaktion des ORF große Sorge bestand, dass die sogenannte Urbanisierung einsetzt, wo davor bekannt war, dass die Freiheitlichen und die Türkisen den ORF am liebsten zerschlagen hätten. Es ist auch so gewesen, dass in unseren Koalitionsverhandlungen die ÖVP sehr viele Dinge eingebracht hat, die den ORF massiv geschwächt hätten. Die haben wir alle wegverhandelt. Und mit dieser Vorgangsweise wollten wir absichern, dass qualifizierte, unabhängige Journalistinnen auf Positionen kommen und Sebastian Kurz hier nicht einfach durchregieren kann. Das ist gelungen, glaube ich. Darüber hinaus war selbstverständlich Teil von unseren Verhandlungen in den Koalitionsverhandlungen auch eine Reform des ORF-Gesetzes. Dieses Gesetz haben nicht wir gemacht. Wir hätten das alles gerne anders. Das ist mit der ÖVP bisher nicht möglich. Aber mit dieser Vorgangsweise haben wir abgesichert, dass eben nicht das eintritt, was viele Journalistinnen und Journalisten zu Recht im Land befürchtet haben, nämlich dass der ORF zerschlagen wird.
Soll der ORF-Stiftungsrat auf Redakteursbesetzungen tatsächlich Einfluss nehmen? Erwarten Sie das vom Lothar Lockl jetzt, wenn er gemäß des Sideletters jetzt der neue Stiftungsratsvorsitzende im Mai wird, dass er Redakteure verhindern kann oder besetzen kann?
Nein, ich halte das alles für einen Skandal, wie das in diesem türkis-schwarzen, in diesem türkis-blauen Sideletter vereinbart wurde. Und ich glaube, der Vergleich macht sicher. Wenn Sie die beiden Sideletter nebeneinander legen, dann ist ganz klar, wem es hier worum gegangen ist. Türkis-blau und Posten und so eine Unabhängigkeit und qualifizierte Besetzung. Der ORF ist seit vielen Jahrzehnten Feld, wo sich die Politik viel zu viel einmischt. Wir hätten gerne ein anderes ORF-Gesetz, wir hätten gerne eine Gremienreform, auch das ist allgemein bekannt. Mit dieser Vorgangsweise haben wir gesichert, dass unabhängige, bestqualifizierte und auch weibliche Direktorinnen besetzt werden. Und ich glaube, wenn man sich das Gesamtergebnis anschaut, dann gibt es uns recht in dieser Vorgangsweise, dass natürlich die Gesamtoptik keine schöne ist, das ist uns vollkommen bewusst und Werner Kogler hat das auch angesprochen.
Dass Direktorinnen im ORF auf Wunsch der Grünen besetzt worden sind?
Es ist, nicht auf Wunsch der Grünen, der Stiftungsrat entscheidet das. Ich habe
ja
auch die Weisung
in dem Sideletter. Aber nochmal, da steht drinnen, im ORF-Direktorium sollen zwei grüne Personen sitzen und drei Personen der Volkspartei. Jetzt steht in Paragraph 1, ich glaube ORF-Gesetz, Unparteilichkeit soll garantiert sein, Unabhängigkeit von Personen und Organen des ORF. Wie kann die Unabhängigkeit gegeben sein, wenn das Direktorium aufgeteilt wird?
Genau, Herr Reiner, da würde ich Sie bitten, korrekt zu zitieren. Das steht nämlich nicht drinnen im Sideletter. Es geht nicht um grüne Besetzungen und die beiden Personen oder die Personen, die da insgesamt besetzt wurden, kenne ich auch nicht, kannte ich nicht, sind keine
drinnen,
Parteigängerinnen.
Ich zitiere, glaube ich, schon richtig. Zwei Personen Vorschlagsrecht Grüne und drei Personen Volkspartei.
Ja, ein Vorschlagsrecht ist was anderes, Herr Reiner, als Grüne. Sie insinuieren ja hier, dass hier grüne Parteigängerinnen besetzt werden sollen. Das Gegenteil ist der Fall und auch das steht in diesem Sideletter drinnen.
Meinen Sie das jetzt wirklich ernst, dass ein Vorschlagsrecht der Grünen nicht jemand wäre, dem die Grünen besonders vertrauen und damit die Parteilichkeit, wie es im Gesetz festgelegt ist,
Ja, Herr Reiner, das meine ich absolut ernst. Und jetzt schauen Sie sich mal die Besetzungen an, die wir Grüne gemacht haben. Schauen Sie sich mal an, was die Leonore Gewessler in all ihren Zuständigkeitsbereichen gemacht
nicht
hat.
Nicht im ORF, ja.
Das selbstverständlich, also ich finde das auch den Personen gegenüber eigentlich ziemlich daneben, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Mhm. Das sind unabhängige Personen, hochqualifiziert, und die haben das nicht verdient, hier punziert zu werden, parteipolitisch. Die wurden ausgesucht fürs Direktorium auf Basis ihrer Qualifikation und die sind unabhängig. Und wir haben genau das gesichert, dass eben nicht, wie in der Vergangenheit üblich oder im türkis-blauen Sideletter auch tatsächlich ausgeschildert, bis auf Redaktionsebene vorgegeben wird, wer welchen Posten bekommt.
Jetzt geht es hier im Sideletter nicht nur um den ORF, der Eindruck sollte da jetzt auch nicht entstehen. Jetzt haben auch Sie gesagt, dass Sideletter und so weiter der Vergangenheit angehören sollen. Was heißt das eigentlich für den Aktuellen? Ist der jetzt obsolet? Im Endeffekt, da wurde ja, also was heißt das für diese Vereinbarung, dass die ÖVP 2024 den EU-Kommissar aussuchen darf, dass die Grünen in diesem Jahr den ORF-Stiftungsratschef und so weiter womöglich aussuchen dürfen? Ist das jetzt passé?
Nein, diese Vereinbarungen sind jetzt öffentlich. Und das finde ich gut so. Im Übrigen, die Salzburger Koalition hat das auch, wo auch die Grünen beteiligt sind, hat das bereits so gelöst, dass sie es direkt ins Koalitionsprogramm hineingeschrieben hat. Das halte ich auch für richtig. Der Vorstoß des Karl Nehammer, den begrüßen wir. Wie Sie wissen, haben wir ganz viele Transparenzpunkte im Regierungsprogramm vereinbart. Mit Sebastian Kurz waren die bisher nicht ganz umzusetzen. Jetzt sagt Karl Nehammer, er möchte hier einen ganz anderen Kurs einschlagen.
Aber die aktuelle Vereinbarung gilt weiter.
So, die Vereinbarung gilt, sie ist vereinbart, ja.
Ich möchte mit dem absichern. Sie haben gesagt, Sie machen das, damit Sie sich gegenüber der ÖVP absichern. Mhm. Was sichern Sie da genau ab? Posten für die Grünen, die dann besetzt werden können, Verfassungsgerichtshofsvizepräsidentinnen zum Beispiel. Ich verstehe das mit dem Absichern nicht ganz, weil es gibt ganz klare Besetzungsregeln, Gesetze, wie das zu erfolgen hat. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie sich da absichern müssen.
Also Sie haben vollkommen recht, es gibt für alle diese Positionen rechtliche Vorgaben, wie die zu besetzen sind, die selbstverständlich einzuhalten sind und die auch immer und überall eingehalten wurden. Und ich glaube, die Ergebnisse sprechen auch für sich. Es geht hier auch, es geht um Vorschlagsrechte. Das bedeutet, dass wenn ich eine Personalkommission, und da sind dann drei Leute auf einer Liste übrig, habe ich das Recht, aus dieser Liste vorzuschlagen. Und auch hier wieder, es geht hier nicht darum, parteipolitische Besetzungen vorzunehmen, sondern im Gegenteil. Wir wissen aus der Geschichte, wie die Türkisen hier vorgegangen sind. mit welchen, also wo Personen ohne jede Qualifikation besetzt wurden, Beispiel Siedlow beispielsweise oder Frau Glock. Beide, also die Leonore Gewessler hat die Frau Glock auch sehr schnell entfernt aus den Aufsichtsräten. Und wenn Sie sich anschauen, wer hier besetzt wird, dann sind es durchwegs Leute, die anerkannt sind. Das
waren aber beides FPÖ-Vorschläge. Also,
bitte?
War nicht ÖVP, sondern FPÖ-Vorschläge. Sowohl Siedler als auch.
Ja, aber ja. Die, also die, es ist auch in diesem Sideletter oder in unserer Erklärung explizit steht drinnen, dass die Verantwortung selbstverständlich bei den Ministerien liegt. Und wenn ich als Finanzminister einen Siedlow bestelle, dann habe ich auch die Verantwortung dafür, ob der qualifiziert ist oder nicht. Das gilt für jede Ministerin, jeden Minister. Die müssen hier dafür sorgen, dass die Qualifikationen
passen. Interessiert mich nur noch eines. Sind Sie jetzt generell gegen solche Vereinbarungen? Soll es die in Zukunft gar nicht mehr geben? Oder sollen sie einfach, soll es sie weitergeben und sie werden einfach transparent gemacht in einem Koalitionsabkommen?
Also auch hier muss man sagen, worum geht es eigentlich? Es geht um Eigentümervertretungen, es geht um die Unternehmen der Republik, damit auch der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und selbstverständlich hat die Politik hier die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass im Interesse der Republik, im Interesse der Bürgerinnen diese Unternehmen geführt werden. Also beispielsweise wird man wohl nicht jemanden in einen Aufsichtsrat setzen, der Klimawandelleugner ist und gegen die Bestrebungen der Bundesregierung, was die Klimakrise betrifft, arbeitet. Ich glaube, das ist schon logisch und nachvollziehbar. Es geht hier um eine große Verantwortung für großes Republiksvermögen und selbstverständlich ist da notwendig, dass eine Kongruenz besteht mit dem,
soll was das auch Vorstände betrifft, wie es im ORF passiert ist. Da hat man gesagt, die Vorstände, die eigentlich der Generaldirektor vorzuschlagen hat und nicht die Grünen, nicht die ÖVP, auch nicht der Stiftungsrat, sondern der Generaldirektor hat das vorzuschlagen. Und da haben sie sich das einfach aufgeteilt im Sideletter. Soll es auch um Vorstandspositionen gehen oder geht es da nur um Aufsichtsräte?
Nein, da geht es ausschließlich um Aufsichtsräte und auch das ist ein Unterschied zu den Sidelettern zwischen Türkis-Blau und Türkis-Grün. Dort sind Vorstandspositionen benannt. Das gibt es mit uns Grünen nicht. Es geht ausschließlich um Aufsichtsratspositionen.
Das ist tatsächlich ein großer Unterschied zwischen den beiden Sideleitern, weil da der Sideleiter jetzt zwischen den Türkisen und Blauen, das auch rechtlich relevant werden könnte, wenn der Eigentümer jetzt nicht nur die Aufsichtsräte, sondern direkt die Vorstände bestellt. Ich habe noch eine Aufregung gab es ja bei den Sideleitern auch rund um die Frage, wahrscheinlich nicht in der breiten Bevölkerung, aber bei den Grünen, wer eigentlich jetzt davon wusste. Und ich kenne mich nicht ganz aus. Sie haben gesagt, von dem Sideletter wusste der erweiterte Bundesvorstand. Werner Kogler sagt, Verhandlungsleiter mit einem ganz kleinen Team. Aber Birgit Hebein sagt, dass sie jetzt erst vom Sideletter erfahren hat. Die war aber in dem Team dabei. Also wer wusste es?
Werner Kogler hat im erweiterten Bundesvorstand die Inhalte, nämlich insbesondere, also hat dort erklärt, wir waren nicht naiv, keine Sorge, die ÖVP kann nicht überall einseitig tun, was sie möchte. Das hat er dort berichtet. Von der konkreten, also was auf welchem Zettel steht und dass es unterschriebene Zettel gibt und so, das war in diesem Detail nicht bekannt.
Jetzt ging es ja da auch um Inhalte und generell zur Genese von inhaltlichen Vereinbarungen, die es nicht ins Regierungsprogramm, aber in den Sideletter geschafft haben. Da hat jetzt in den letzten Tagen das Kopftuchverbot für Lehrerinnen für relativ viel Aufsehen gesorgt. Nur grundsätzlich zum Verständnis. Warum, wenn ich dem Vizekanzler da in seiner Erklärung folge, dann sagt er, das sei ohnehin ein Nullum gewesen, schöne Wortkreation übrigens, weil euch war klar, dass das so eh nie kommt. Dann nur zum Verständnis, warum schreibt man das dann nicht, wie es zum Beispiel bei der Sicherungshaft im offiziellen Regierungsprogramm der Fall war, wenn den Grünen eh klar war, dass das verfassungsrechtlich nicht machbar ist, warum hat man das dann nicht ins offizielle Regierungsprogramm geschrieben mit dem Vorbehalt der verfassungsrechtlichen Konformität?
Also zuerst möchte ich sagen, es ist natürlich seltsam, dass inhaltliche Punkte in einem weiteren Sideletter erwähnt wurden. Das gehört alles ins Regierungsprogramm, so wie in Zukunft sowieso alles ins Regierungsprogramm gehört.
Und öffentlich ist.
Und öffentlich ist, ja. Wir haben ja vorgeschlagen, dass dem Parlament das vorgelegt werden muss, alle Vereinbarungen. Damit hätten wir auch sichergestellt, dass Nebenabsprachen nicht möglich sind, weil wir begrüßen das sehr, dass Karl Nehammer jetzt diesen Schritt setzt. Allerdings wollen wir natürlich, dass das auch für alle künftigen potenziellen ÖVP und sonstigen Parteichefs und Chefinnen gilt. Aber zurück zur Frage, warum schreibt man das überhaupt hinein? Die Genese war so, dass die ÖVP wollte unbedingt dieses Kopftuchverbot für Lehrerinnen und das war für uns absolut ein No-Go. Es sind Kleidungsvorschriften für erwachsene Frauen. Das geht sich nicht aus, schon gar nicht in dieser Form. Und das haben wir wegverhandelt über viele Wochen und Wochen. Und Sebastian Kurz hat es absolut nicht gefreut, war stinksauer und hat immer wieder versucht, das irgendwo unterzubringen. Ist die ganze Zeit irgendwo wieder aufgepoppt in den Verhandlungen. Wir sind aber hart geblieben und haben gesagt, nein, das wird es mit uns nicht geben. Und dann hat er gesagt, ja, dann mache ich es halt als Erlass. Zur Erklärung, ein Erlass ist nichts, was eine Vereinbarung braucht. Ein Erlass ist etwas, was ein Ministerium für sich alleine machen kann, ohne Zustimmung von irgendwem. Das heißt, ob das da drinnen steht oder nicht, ist irrelevant, weil machen kann das sowieso der Bildungsminister. Nur uns war auch klar, es wird auch Sebastian Kurz wird auch den loyalsten Bildungsminister nicht finden, der ihm einen solchen absolut rechtswidrigen Erlass erlässt. Also da jeder Beamte in einem Ministerium wird sagen, Herr Minister, das schreibe ich nicht, außer Sie geben mir eine rechtswidrige schriftliche Weisung, dass sie das schreiben muss. Das heißt, das konnte nie passieren.
Trotzdem trägt die Unterschrift von Werner Kogler. Das ist ja das Irritierende
daran. Der Grund, warum Sebastian Kurz darauf bestanden hat, dass es dort drinnen steht, war der, dass wir angekündigt haben, es ist ein absolutes No-Go, geht sich überhaupt nicht aus. Und wenn ihr das probiert, dann werden wir auch öffentlich das natürlich sehr stark kritisieren und zurückweisen etc. So ist es im Übrigen auch gekommen. Also Susanne Raab hat als eine ihrer ersten Aussagen das Kopftuch für Lehrerinnen erwähnt und Werner Kogler ist mit einer sehr klaren Presseaussendung dagegen gegangen. Sebastian Kurz wollte es unbedingt in diesem Sideletter drinnen haben, weil er beweisen können wollte, dass er uns gesagt hat, dass er das plant, einen rechtswidrigen Erlass, dass wir nicht danach sagen können, wir haben nichts davon gewusst. Das war der Grund. Es ist keine Vereinbarung, sondern es ist quasi eine Information in einem Sideletter. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, ist das schlüssig, nicht besonders, aber die explizite Bedingung des damaligen Kanzlers. Dadurch, dass es keine realen Folgen haben kann, hat Werner Kogler hier zugestimmt. Er hat aber mittlerweile ja eh auch gesagt, es ist vollkommen nachvollziehbar, dass es irritiert, dass es überhaupt dort drinnen steht und hat sich auch dafür entschuldigt.
Ist es eigentlich Koalitionsbruch, wenn jetzt irgendwas aus diesem Sideletter nicht eingehalten wird? Hat das die gleiche sozusagen Festigkeit wie ein Koalitionspakt?
Herr Grasl, wenn Sie sich anschauen, was wie der Koalitionsbruch definiert ist im Sideletter, ja. Also wo genau drinnen steht, wie funktioniert eine Koalition, also das ist ja in vergangenen Koalitionen schon direkt drinnen gestanden, also das sind eh die logischen Punkte.
Ich frage mich nämlich, weil
man überstimmt sich nicht im Parlament, man bringt keine eigenständigen Anträge ein. Das alles definiert formal einen Koalitionsbruch.
Ich frage mich, wie drinnen steht, dass Infrastrukturprojekte nicht nach Partei sozusagen Logik nicht fortgeführt werden sollen. Bestehende, laufende Infrastrukturprojekte. Das hat die Umweltministerin den Laubardunnel abgesagt. Das widerspricht aus meiner Sicht, so wie ich diesen Sideletter gelesen habe, eindeutig diesem Sideletter.
Nein, es ist falsch. Dieser Passus gibt ausschließlich die Gesetzeslage wieder. Ich weiß, dass es manche Landeshauptleute gerne anders hätten, aber Tatsache ist, dass das die Kompetenz der Klimaministerin ist und es steht explizit drinnen, es geht ums Asfinag-Bauprogramm und daran hat man sich selbstverständlich zu halten. Basis für das Handeln der Klimaministerin ist eine große Evaluierung, eine wissenschaftliche Evaluierung und aufgrund dieser wissenschaftlichen Evaluierung kam man zum Ergebnis, dass das nicht klimaverträglich ist und dass dafür Alternativen gesucht werden müssen.
Kommen wir dann,
das ist ganz explizit
breit zu sprechen.
Also das, was jetzt passiert,
kein Koalitionsbruch,
also nein, passiert ganz genau auf diesem Passus auch.
Was hätte eigentlich die ÖH-Chefin und Rebellin Sigi Maurer vor gut 10 Jahren zu Sideletters gesagt?
Wir haben auch damals Koalition verhandelt, ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich glaube, wir hatten damals keine Nebenabsprachen, wiewohl.
So weit ist es gar nicht gekommen, glaube ich, damals.
Nein, es war Minderheitsexekutive, fällt mir ein. Wir hatten gar keine. Ich habe immer die Opposition.
Das war Schüssel von der Bellen, nehme ich an, ne? Die damaligen Verhandlungen.
Ich meinte die ÖH. In der ÖH gibt es einen Koalitionsvertrag, selbstverständlich, der ausverhandelt wird zwischen den verschiedenen Parteien. Aber ganz grundsätzlich möchte ich sagen, ich bin wirklich nicht unglücklich über die Entwicklung. Wir kämpfen seit Jahrzehnten gegen diese Art der Postenbesetzungen. Wir haben uns im Regierungsprogramm auf viele Dinge committen können, auf manche nicht, weil wir uns immer die Zähne ausgebissen haben an den großen Parteien. Es ist ja in der Stadt Wien nicht anders. Und dementsprechend finde ich wirklich, dass es eine gute Entwicklung ist, auch wenn die Optik für uns keine gute ist. Aber letztlich kommen wir dem Ziel, das wir Grüne erreichen wollen, nämlich saubere Politik, damit jetzt auch einen erheblichen Schritt näher, nachdem jetzt auch die ÖVP von ihrer bisherigen Linie abweicht und Transparenz tatsächlich laut Karl Nehammer.
Wird der Lothar Lockl jetzt eigentlich
ORF-Stiftungsratsvorsitzender? Genau, ich konzentriere Ihnen, dass es besser wurde, aber Lothar Lockl fiel mir dazu jetzt
in auch einem Jahr, in dem die Präsidentschaftswahl stattfindet, und Lothar Lockl ist ja bekannterweise der Berater des Bundespräsidenten, wird der Chef des obersten ORF-Aufsichtsgremiums, der nach Ihrer Sicht auch ein bisschen dafür sorgen soll, dass die Redakteure sozusagen nicht
Herr Graf, in eine Richtung berichten. Ja? Ich finde das tatsächlich eine ziemlich infame Unterstellung.
Also, das haben Sie gerade vor 15 Minuten ungefähr gesagt, dass Sie dafür gesorgt haben, dass im ORF keine Redakteure besetzt werden.
Nein, um das zu verhindern. Wir haben so agiert, um zu verhindern, dass so etwas passiert, wie es im türkisblauen Sideletter drinnen steht und von dem wir durchaus wissen, dass es passiert ist. Es gibt ja sehr interessante Interviews mit Herrn Brabetz zu dieser Frage. Und genau das zu verhindern, haben wir agiert, wie wir agiert haben. Mhm. Also das genaue Gegenteil von dem, was Sie jetzt behaupten.
Jetzt und die Frage zum Stiftungsbeispiel, was ist infam daran, wenn er fragt, ist das jetzt nicht eine parteipolitische Besetzung, wenn man Lothar Lockl, den Sie vielleicht
nein,
jetzt
das hat
nicht
er nicht gefragt.
Zuerst.
Er hat unterstellt, Lothar Lockl würde dort die Redaktion aussuchen oder dafür sorgen, dass dort richtig berichtet wird. Und das halte
aber ich unterstelle,
für eine,
dass es eine parteipolitische Besetzung ist, weil Lothar Lockl ein größeres Naheverhältnis zu den Grünen hat als zur Freiheitlichen Partei Österreichs. Und gerade eben sagten Sie noch, dass Sie aufräumen mit dieser parteipolitischen Besetzung.
Die Nominierung von Stiftungsräten ist in einem Gesetz geregelt und auf Basis dieses Gesetzes passiert das. Es gibt ja die Freundeskreise im ORF, wie gesagt, alles nicht unser Gesetz, wir hätten das gerne anders. Aber die Frage des Stiftungsratsvorsitzenden, die Sie gerade genannt haben, ist eine Aufgabe des Stiftungsrates. Der muss das wählen. Ich habe damit genau überhaupt nichts zu tun, wie ich mit dem ORF insgesamt nichts zu tun habe. Ich bin Klubobfrau im Parlament.
Ja, Sie haben es vereinbart, auch nicht vereinbart in dem Sideletter.
Ich habe diesen Sideletter nicht unterschrieben. Ich habe es auch nicht vereinbart. Ich bin Klubobfrau im Parlament. Alle diese Dinge, auch die Besetzung der Direktionen, des Generaldirektors etc. ist Sache des Stiftungsrates.
Wie finden Sie die Optik, wenn das werden wird? Jetzt als
das ist Sache des Stiftungsrates und das wird der Stiftungsrat entscheiden. Ich habe darüber nicht zu, es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen oder zu verhandeln oder sonst was. Und auch wenn Sie es gewohnt sind, Herr Grasel, dass das in der Vergangenheit so gelaufen ist, ist es mit uns anders.
Das schließt noch aus, dass Lockl mit dem ÖVP-Freundeskreisleiter Zach und dem neuen Generaldirektor Weißmann Personalwünsche besprochen hat, die auch den Grünen formuliert haben. Das können Sie ausschließen.
Ich bin nicht Lothar Lockl. Diese Fragen müssten Sie Lothar Lockl stellen. Ich weiß, dass wir im ORF dafür sorgen oder gesorgt haben, dass es unabhängige Journalistinnen gibt, die Positionen bekommen und nicht solche, die von der Parteipolitik gewünschte Direktionen und Vorgaben erfüllen.
Wir haben 20 Minuten über Sideletters gesprochen, aber ich glaube, es ist spannend, weil es ja da um grundsätzliche Dinge geht, nicht nur um diesen Sideletter,
auch
um den ORF.
Ich erkläre es auch gerne.
Und deshalb haben wir viel Zeit dem gewidmet. Ein bisschen scheint durch oder drängt sich jetzt auf die Frage Koalitionsklima. Also wenn ich hinhöre, schwierig mit Sebastian Kurz, man hat ihm wenig vertraut. Gegenüber dem neuen Bundeskanzler Nehammer scheint mehr Vertrauen da zu sein. Vor einigen Monaten hätten viele von uns noch darauf gewettet, dass es im Jahr 2022 Neuwahlen gibt. Grüne und ÖVP hätten laut Umfragen jetzt nicht unbedingt eine absolute Mehrheit in Österreich. Also wie ist das Klima jetzt in der Regierung und wird diese Regierung uns die verfassungsmäßig vorgesehenen 5 Jahre erhalten bleiben?
Herr Reiner, die Situation in dieser Koalition war immer schwierig. Wir sind außerparlamentarischen Opposition zurück ins Parlament, in eine Regierung, in eine Pandemie, in einen Korruptionsskandal der ÖVP, in 2 Kanzlerwechsel gekommen. Und ich glaube, dass wir Grüne in diesen 2 Jahren sehr gut bewiesen haben, dass wir die Stabilen sind und dass wir dafür sorgen, dass die Regierungsarbeit auch weitergeht, wenn man sich anschaut, was Leonore Gewessler in diesen 2 Jahren schon alles auf die Reihe gebracht hat, vom Klimaticket über die ökosoziale Steuerreform etc. Und wir sind in diese Regierung gegangen, um Verantwortung zu übernehmen und tatsächlich auch die Republik zu verändern. Nämlich bei den großen Fragen, die uns bewegen. Das ist saubere Umwelt, es ist auch saubere Politik. Und dementsprechend ist unser Ziel selbstverständlich, diese Regierung zu Ende zu führen. Ich halte diese österreichische Tradition fast vorgezogener Neuwahlen für demokratiepolitisch sehr problematisch, weil man sehr große Projekte wie beispielsweise die Pflegereform, eines der nächsten Großprojekte, die wir abwickeln müssen, das braucht Zeit und es braucht auch seriöse Diskussion und nicht Populismus. Und Populismus war das, was Sebastian Kurz über weite Strecken betrieben hat und was auch die seriöse Zusammenarbeit oft erschwert hat, auch in der Pandemie. Karl Nehammer ist jemand, der Handschlagsqualität hat, mit dem wir auch bisher gut zusammengearbeitet haben und dem wir auch vertrauen, dass er diese sehr schwierige Situation ja durchaus auch innerparteilich jetzt wieder unter Kontrolle bringen wird. Zentral ist auch, es muss alles aufgeklärt werden. Es gibt einen weiteren Untersuchungsausschuss. Das wird ebenso passieren. Aber natürlich ist das Ziel, dass diese Regierung weiterarbeitet. Wir sind es den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Ich verstehe die Politikverdrossenheit, gerade in Zeiten einer Pandemie, wo ständig neue Vorgaben kommen etc. Aber die Bürgerinnen und Bürger, unsere Wählerinnen haben es sich verdient, dass wir arbeiten und das ist auch das Ziel.
Frau Maurer, 2 Dinge dann zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Erstens einmal ist in dem Fall, dass Sie den Karl Nehammer gerade sehr gelobt haben, würde ich fast sagen, ist das für Sie ein Bundeskanzler für eine weitere Legislaturperiode, möglicherweise auch unter Beteiligung der Grünen, das wäre das eine. Und weil Sie auch jetzt erneut den Sebastian Kurz genannt haben, der wurde ja auch von den Grünen in den vergangenen Tagen ein bisschen als Quell dieses Sideletter-Unfriedens ins Spiel gebracht. Ist der für Sie und für die Regierung im Ganzen eine Belastung?
Also die erste Frage, also wir hatten in den letzten 3 Monaten 2 Kanzlerwechsel in einer Geschwindigkeit, wie wir das nie zuvor hatten. Also mein Blick richtet sich auf die laufende Gesetzgebungsperiode, wo ich glaube, dass das mit Karl Nehammer funktionieren kann. Selbstverständlich wissen kann man es nicht. Werner Kogler ist seit Beginn dieser GP Vizekanzler und macht seine Arbeit entsprechend. Zweite Frage war, ist Sebastian Kurz eine Belastung für diese Koalition? Er ist offensichtlich eine Belastung für die ÖVP. Er wird sich auch verantworten müssen für seine Handlungen vor dem Untersuchungsausschuss. Aber wir haben ein aufrechtes Koalitionsprogramm, das wir abarbeiten, gemeinsam mit den anderen Ministerinnen und Ministern. Und das ist der Fokus und es muss auch der Fokus sein. Es schadet der Politik ungemein, dass in der Bevölkerung der Eindruck entsteht, dass nicht für sie gearbeitet wird, sondern dass Politikerinnen und Politiker ihren eigenen Vorteil im Blick haben, statt die großen Ziele, für die wir gewählt sind. Das betrifft insbesondere natürlich die Bekämpfung der Klimakrise, es betrifft aktuell die Bekämpfung der Pandemie, es betrifft aber auch die Frage einer Pflegereform beispielsweise und natürlich damit verbunden die Wiederherstellung des Vertrauens in die Politik, dadurch, dass wir die großen Transparenzprojekte angehen.
Muss ich einmal kurz nachfragen, Sie haben gesagt, Kurz wird sich verantworten müssen für das, was er im Urschuss gemacht hat. Wissen Sie da mehr als wir? Weil noch ist kein Strafantrag gestellt gegen Kurz. Gibt es da vielleicht eine Information?
Ich habe gesagt, er wird sich im Untersuchungsausschuss verantworten
Untersuchungsausschuss. Und wie viel Sebastian Kurz steckt in Karl Nehammer aus Ihrer Sicht? Ist der Karl Nehammer komplett, hat sich da losgelöst oder ist Kurz im Hintergrund noch aus Ihrer Sicht der Einflüsterer?
Karl Nehammer ist eigenständige Persönlichkeit, war es immer, auch in dieser Koalition. Und wir koalieren mit ihm und nicht mit Sebastian Kurz. Und wir wissen aus den Chats aus der Vergangenheit, welche Störfeuer Sebastian Kurz auch in vergangenen Regierungen gestartet hat. Er ist jetzt nicht mehr Teil dieser Regierung, er ist auch nicht mehr Teil der Volkspartei. Und ich glaube, er wird sich jetzt seinem neuen Leben widmen und das ist auch
das Unternehmen in Niederösterreich in Horn, wenn ich das richtig
sehe. Glauben Sie, dass der Karl Nehammer gewusst hat, dass dieser Sideletter veröffentlicht wird und hat ihn das gestört oder hat er versucht, das zu verhindern?
Ich habe keine Hinweise darauf, dass er das gewusst hätte. Er hat auch selber, also das Bundeskanzleramt hat ja auch selber Stellung genommen dazu und auch quasi bestätigt, dass es von Kurz veröffentlicht wurde. Schauen Sie, wir haben diese Sideletter damals gemacht in einer Situation mit Sebastian Kurz, weil es nicht anders gegangen ist, weil es Sebastian Kurz war.
Wäre gar keiner notwendig gewesen, glauben Sie?
Ich glaube, es ist jedenfalls die Situation mit Karl Nehammer eine vertrauensvollere, als sie mit Sebastian Kurz waren.
Warum? Sie haben gesagt, zu Recht gesagt, Werner Kogl ist das stabile Element in dieser, Element ist mein Wort, in dieser Bundesregierung, der hat nicht gewechselt. Warum wird das so wenig von den Wählerinnen und Wählern gewürdigt? Jetzt kann man sagen, Umfragen sind wenig wert, sind eine Momentaufnahme. Dennoch Tatsache ist, dass die Grünen irgendwo bei 11-12% in den Umfragen liegen, obwohl da die Stabilität da war. Es sind grüne Wählerinnen und Wähler so viel kritischer oder ist man doch enttäuscht darüber, dass die Realität nicht niemals so sein kann wie der Wunsch?
Also wir haben seit dem Eintritt der Grünen in die Bundesregierung bei den bisherigen Wahlen jeweils das beste Wahlergebnis aller Zeiten geholt, sowohl bei der Wienwahl als auch in Oberösterreich als auch in Graz, wo wir jetzt die grüne Vizebürgermeisterin stellen. Die Situation ist in der Pandemie und aufgrund der Korruptionsdiskussionen, glaube ich, generell so, und das sehen wir auch an den Daten, dass es eine große Verunsicherung gibt in der Bevölkerung und dass es auch eine große Unzufriedenheit gibt mit der Politik. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Mhm. Also selbstverständlich, diese Pandemie ist eine Zumutung für uns alle und die damit verbundenen Maßnahmen und nicht einfachen Situationen, die wir zu lösen haben, sind auch eine Zumutung. Und es ist die Aufgabe der Politik, das zu steuern, auch unliebsame Entscheidungen zu treffen. Das gehört dazu, wenn man ernsthaft Politik macht. Wir haben ja Verantwortung nicht nur für die 14%, die uns gewählt haben, sondern wir haben Verantwortung für alle Bürgerinnen und Bürger im Land. Und dementsprechend ist unser Blick auch auf die Sachpolitik gerichtet und nicht auf Umfragen.
Über die Sachpolitik werden wir gleich weiter sprechen. Wir machen eine kurze Pause, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Nach dieser Werbepause sind wir zurück im Club 3 mit Sigrid Maurer.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt, sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir sind zurück beim Club 3. Unser heutiger Gast ist Sigrid Maurer, die Clubobfrau der Grünen im Parlament. Und ich gebe gleich weiter an den Klaus Knittelfelder mit einer kniffligen Frage.
Schauen wir mal, ob es knifflig ist. Aber jetzt haben wir 30 Minuten uns über Transparenz und so weiter unterhalten. Da gibt es ja von den Regierungsparteien auch ein relativ großes Vorhaben, das, glaube ich, wenn ich es jetzt mir richtig aufgeschrieben habe, im Juni 2020 vom Vizekanzler bereits angekündigt wurde, dass das in der Endphase und so weiter sei, nämlich das Transparenzpaket mit Amtsgeheimnis, Abschaffung, gläsernen Parteikassen bis hin zum Straftatbestand Mandatskauf, der da auch irgendwie dazu kommen soll. Sprich, im Endeffekt die logistische Lehre aus dem Ibiza-Skandal, der jetzt bald 3 Jahre her ist, jetzt mehr oder weniger, weil es in Ihrem Zuständigkeitsbereich als Clubobfrau auch liegt, dass das einmal auf den Boden kommt. Wo ist dieses Vorhaben? Wo liegt das gerade? Wann kommt das?
Also das sind verschiedene Punkte, wie Sie richtig aufgezählt haben. Der zentralste Punkt ist ganz sicher die Parteienfinanzierung. Also das Gesetz, mit dem wir dem Rechnungshof Einschaurechte geben in die Parteikassen. Wir wollen gläserne Parteikassen. Es soll nicht mehr möglich sein, alle möglichen Spenden zu vertuschen etc. Das Paket ist fertig verhandelt. Es wird jetzt die logistische Ausformulierung kommt jetzt und wir werden dann auf die Opposition zugehen mit dem konkreten Gesetzestext. Aber das ist fertig.
Wann wird das passieren?
Nächste Woche werden die Endformulierungen gemacht und dann gehen wir auf die Opposition zu. Weil wir, das Ziel ist bei Parteienfinanzierungsgesetzen immer, dass das im Parlament von möglichst allen Parteien gemeinsam beschlossen wird. Das ist ja demokratiepolitisch auch wichtig, dass das gut abgesichert ist.
Soll sich das auf alle Ebenen beziehen, also auch auf die Länder, auch auf die Stadt Wien, auch auf die Gemeindeebene?
Wir haben hier eine Kompetenzverteilung in der Bundesverfassung vorgesehen, aber selbstverständlich gelten die Transparenzbestimmungen auch.
Auch für Vorfeldorganisationen, also auch für Gewerkschaften, für Wirtschaftskammern etc.?
Das ist Teil des Regierungsprogramms, dass auch parteinahe Organisationen zu erfassen sind. Eine Kammer ist aber keine parteinahe Organisation.
Ist da die Amtsgeheimnisabschaffung schon mit drin in dem Paket, das Sie nächste Woche mehr oder weniger vorlegen wollen?
Informationsfreiheitsgesetz ist ein Paket, das Caroline Edtstadler fertig verhandelt hat, das bereits in Begutachtung war und das fix
auch schon
fertig
vor sehr
am
langer
Tisch.
Zeit.
Ja, ich glaube, es jährt sich das Ende der Begutachtungsfrist demnächst. Das ist fix und fix fertig. Das kann sofort beschlossen werden, wenn es nach uns geht. Allerdings handelt es sich hier um 2/3 Materien und die Gemeinden und die Länder, egal welcher Landeshauptmann oder welche Landeshauptfrau, stehen hier auf der Bremse. Wenn es nach uns geht, kann das jederzeit beschlossen werden. Es liegt fix fertig da. Ich glaube, es wäre wichtig und gut.
Es gab ja noch eine andere Sache, wo die SPÖ jetzt unlängst mit ins Boot geholt wurde, beziehungsweise wo man mit der SPÖ gemeinsam im Parlament eine Sache auf den Weg gebracht hat, nämlich die ganzen Impfpflicht- und Corona-Maßnahmen einschließlich der Impflotterie. Da vernimmt man, ich versuche es jetzt vorsichtig zu formulieren, gewisse Schwierigkeiten, gerade was die Einführung der Impflotterie betrifft. Wird es die geben oder wird die verschwinden?
Wir sind hier in Gesprächen. Es ist ja beschlossen worden im Parlament, dass an den ORF herangetreten werden soll und der ORF versucht werden soll, diese Impflotterie durchzuführen.
Der daran nicht das große Interesse zu zeigen
scheint. Genau, der ORF möchte diese Impflotterie jetzt nicht machen und jetzt schaut man sich an, welche Alternativen es gibt.
Ich möchte zu dieser Idee der Impflotterie noch einmal nachfragen. Mir scheint es ein bisschen komisch von der Logik her zu sagen, ich mache eine Pflicht für die Bevölkerung, sich impfen zu lassen und dann belohne ich es erstens mit einer Lotterie und dann gewinnt aber sozusagen nur jeder Zehnte oder wenn man sich durchrechnet mit 3 Impfungen, dann vielleicht jedes dritte Los für jemanden. Da wird 1 Milliarde Steuergeld quasi ein bisschen wie im Glücksspiel verlost für Menschen, die eigentlich die Pflicht haben, das zu tun. Das geht für mich irgendwie logisch nicht ganz zusammen. Vielleicht können Sie uns das erklären.
Schauen Sie, Herr Gassel, wir haben in diesen Verhandlungen zur Impfpflicht mit allen Parteien, also mit den beiden impfbefürwortenden Oppositionsparteien NEOS und SPÖ verhandelt. Und der Sozialdemokratie war es sehr wichtig, auch Impfanreize hier mit einzubauen. Und diese Impflotterie ist ein solcher positiver Anreiz.
Ich verstehe das Modell der Lotterie verstehe ich nicht. Man könnte ja jedem einfach sagen wir, 200 Euro geben.
Also wie finden Sie den staatspolitischen Zugang der Verlosung?
Es ist etwas, was das Land Burgenland bereits gemacht hat. Auch der ORF hat schon eine Impflotterie gemacht. Ich glaube, auch Oberösterreich hat eine gemacht. Es ist eben eine Methode, die bereits durchgeführt wurde und die hier in den Verhandlungen
da ist im Burgenland um ein Auto gegangen. Ja. Beim ORF, glaube ich, um ein Haus, um ein Fertigteilhaus.
Aber da geht es um
eine Milliarde Euro. Das ist sozusagen doch irgendwie das größte Glücksspiel, das es in Österreich je gegeben hat.
Es geht nicht um das Glücksspiel, es geht darum, dass sich Menschen impfen lassen. Wir brauchen, warum machen wir das alles? Wir brauchen im Herbst eine gute Immunisierung gegen alle möglichen Varianten, die möglicherweise auf uns zukommen, damit wir nicht wieder Freiheitsbeschränkungen wie Lockdowns etc. brauchen, damit wir unser normales Leben wieder führen können. Das ist das Ziel dahinter. Wie kann man eine höhere Impfquote schaffen? Sie ist in Österreich zu niedrig. Auch deshalb, weil wir mit den Freiheitlichen eine Parlamentspartei, die im Gegensatz zu vielen anderen rechten Parteien in Europa, dort ist es nicht der Fall, aber in Österreich mobilisiert eine Partei im Parlament gegen die Impfung, was dazu führt, dass die Impfquote zu niedrig ist. Und jetzt hat man sich überlegt, was kann man tun, um sie zu erhöhen? Die Impfpflicht ist Ultima Ratio. Angesichts der Rahmenbedingungen haben wir gemeinsam mit den Landeshauptleuten und den 2 anderen Parteien, also NEOS und Sozialdemokratie, beschlossen, dass sie notwendig ist, um eben im Herbst wieder ein normales Leben haben zu können. Gleichzeitig gibt es andere Anreize. Es gibt ja nicht nur die Impflotterie, sondern es gibt auch ein Programm für Gemeinden, wenn die ihre Impfquote steigern, zusätzliches Geld bekommen für den Kindergartenausbau.
Aber es gibt einfach ein paar Dinge, die dann nicht sehr logisch erscheinen oder, wie du es gesagt hast, die rechtsstaatlich bedenklich vielleicht nicht, aber komisch sind. Jetzt wird 3G wieder eingeführt, obwohl man kann getestet in Wirtshäuser gehen, ich glaube nicht in Wien, obwohl es eine Impfpflicht gibt. Zweiter Punkt, man hat das Gefühl, dass die Regierung Angst bekommen hat vor dem eigenen Mut. Warum gilt die Impfpflicht nur für Menschen ab 18 und nicht ab 12, obwohl die Impfungen empfohlen sind ab 5? Zwei Fragen.
Wir haben, also die Impfpflicht ist ein sehr großes, gewichtiges Gesetz. Es ist ein Grundrechtseingriff und wir haben im Vorfeld des Beschlusses sehr intensiv verhandelt und sehr intensiv uns auch mit Expertinnen beraten. Es war uns wichtig, dass es sehr breit getragen ist, dass auch Sozialdemokratie und NEOS mitgehen und dass auch im Vorfeld Zivilgesellschaft, Expertinnen und Experten, Verfassungsjuristen gut eingebunden sind. Wir haben einen Entwurf in Begutachtung geschickt, in eine normale Begutachtung mit ausreichender Länge, so damit alle Stellung nehmen können. Und Ergebnis dieser Begutachtung war unter anderem, dass an manchen Punkten adaptiert wurde. In der Frage der unter 18-Jährigen war das explizit auch ein Wunsch der Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Es ist auch etwas, was in den Stellungnahmen sehr oft gekommen ist. Ja, man ist ab 14, kann man selber entscheiden, ob man sich impfen lässt oder nicht, aber selbstverständlich führt das auch zu Konflikten in Familien.
Aber medizinisch begründbar ist das nicht.
Dazu kommt, dass wir auch wollen würden, dass die Strafen dann für Jugendliche niedriger sind. Mhm. Das lässt sich verwaltungsrechtlich nicht abbilden. Und dementsprechend haben wir die pragmatische Entscheidung getroffen, diese Altersgruppe rauszunehmen. Sie haben recht, medizinisch ist es absolut empfohlen, es ist auch für Schwangere absolut empfohlen, sich impfen zu lassen. Aber bei der Impfpflicht geht es ja nicht darum, Menschen zu bestrafen, sondern es geht darum, die Impfquote zu erhöhen. Und dementsprechend wurde gemeinsam von allen diesen vier Parteien eben diese pragmatische Entscheidung beschlossen, das sofort.
Bei diesen Widersprüchen würde ich ganz gerne einhaken, weil jetzt hat der Herr Reiner da eh schon quasi die Diskrepanz aus 2G und 3G herausgearbeitet. Da gibt es ja, finde ich, noch eine Facette, die nicht ganz unspannend ist und die Sie mir vielleicht erklären können. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass in 2 Wochen ein Ungeimpfter in der Hotelsauna mit einem Test quasi sitzen darf oder im Lokal oder wo auch immer, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon bestraft wird mit einer Verwaltungsstrafe fürs Nicht-Geimpft-Sein. Also das ist einmal das. Aber es kommt ja noch was dazu. Der Test, mit dem der in die Hotelsauna geht, mit dem der ins Lokal geht, der wird ja noch dazu von der Allgemeinheit finanziert und das kostet ja alles nicht so wenig Geld. Wie wird man mit den PCR-Tests und den Testkosten weiterverfahren? Wird man das für Ungeimpfte irgendwann einmal kostenpflichtig machen?
Das ist eine Frage, die gerade von Gecko diskutiert wird, wie mit den Tests weiter umzugehen ist und wie auch die Frage der Kostenfreiheit zu behandeln ist.
Was ist Ihre persönliche Meinung sonst dazu? Sie werden ja Meinung dazu haben.
Wir haben beschlossen, wir richten uns nach dem, was Gecko sagt. Wir haben nach 1,5 Jahren Pandemie, wo mitunter auch durch falsche Ankündigungen und populistisch orientierten Ankündigungen des damaligen Bundeskanzlers nicht immer nur Entscheidungen getroffen wurden, die wissenschaftsbasiert sind, haben wir Gecko eingerichtet, um klarzumachen, wir richten uns nach dem, was Expertinnen sagen, das ist auch Karl Nehammer
aber
ganz wichtig gewesen.
Aber zahlen Sie als Geimpfte gern dem Ungeimpften den Test, damit er in die Hotelsauna gehen kann?
Ich glaube, die Situation ist insgesamt komplexer. Wir reden hier um Grundrechtseinschränkungen, die massiv sind. Und wir machen diese Grundrechtseinschränkungen nicht leichtfertig. Wir haben bewusst beschlossen, dass die Impfpflicht eine Verwaltungsstrafe ist und kein anderer Straftatbestand. Eine moderate Verwaltungsstrafe. Wir wollen nicht, dass Ungeimpfte vom gesellschaftlichen Leben grundsätzlich ausgeschlossen sind. Wir wollen erreichen, dass die Impfquote steigt. Und genau dasselbe, also wir haben die Situation am Arbeitsplatz, wo weiterhin Tests notwendig sein werden für die Ungeimpften, solange die Durchimmunisierung nicht hoch genug ist. Und dementsprechend muss man das auch vor diesem Hintergrund bewerten. Ich persönlich finde, es gibt gute Argumente für die eine und auch ein paar für die andere Lösung. Aber ich möchte dem nicht vorgreifen, was Gecko hier
sagt. Aber ist Gecko dafür wirklich zuständig? Sie können sagen, es ist dafür zuständig, aber die Frage der Kostenpflicht ist eine politische Entscheidung, keine medizinische und schon gar nicht eine militärische, die im Tarnanzug entschieden werden sollte.
Ja, die grundsätzliche Frage ist, Gecko hat ja sehr viele verschiedene Expertinnen bei sich und die Frage ist schon, welchen Effekt hat es immer. Wir reden ja, also was tun die dort? Die rechnen sich aus, welchen Effekt hat diese Erschwerung der Mobilität beispielsweise oder was hat jene, wenn der Test nur mehr 24 Stunden gilt, was hat das für Auswirkungen etc.? Das wird dort berechnet, das wird uns dann berichtet und dann trifft der Minister und der Bundeskanzler auf Basis dieser Empfehlung eine politische Entscheidung. Mhm.
Ja. Aber rein aus politischen Gründen schließen Sie es nicht aus, dass die auch was kosten könnten, die Tests. Das ist ja nicht wenig Geld.
Nicht aus.
Wenn man als Ungeimpfter jeden zweiten Tag testen gehen muss, bei 20 Arbeitstagen sind das 10 Tests im Monat, sind vielleicht 60, 70 Euro im Monat.
Ganze Familie.
Netto. Das ist dann doch relativ viel Geld. Ich schließe nicht aus, dass das kommen kann.
Ich schließe nichts aus. Es wird gerade diskutiert und dann wird man entscheiden.
Mhm. Sprechen wir in der verbleibenden Viertelstunde vielleicht über das, was...
Darf ich mir doch eine Frage
zur Impfpflicht herausnehmen? Ja? Sind drei grünen Themen.
Man hört nämlich auch schon langsam, und das ist ja auch medizinisch ein bisschen nachvollziehbar, dass die Impfpflicht jetzt nicht so ganz streng umgesetzt wird, wie sie eigentlich geplant ist. Omikron führt nicht zu dieser Überlastung der Intensivstationen. Die Impfung schützt auch nicht wirklich vor Ansteckung. Kann es sein, dass die Impfpflicht jetzt zwar, die ist ja beschlossen jetzt im Bundesrat, ich glaube, es fehlt nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten, dass die jetzt einmal in die Schublade gelegt wird und im Herbst, wenn eine Boosterimpfung notwendig wird für viele Millionen Menschen vielleicht wieder, wenn ein adaptierter Impfstoff für eine neue Virusvariante kommt, dass erst dann diese Impfpflicht scharf geschaltet wird und jetzt vielleicht gar nicht so heiß gegessen wie gekocht wurde?
Naja, wir haben ja die durchaus schwierige Situation, dass wir jetzt etwas tun müssen, damit wir im Herbst perspektivisch geschützt sind. Dementsprechend kann ich nicht warten, bis eine neue Variante da ist und dann sagen, oh, jetzt schalten wir die Impfpflicht scharf, weil dann bin ich zu spät dran. Ich brauche ja die drei Impfungen bis zum September. Dazu kommt, wir wissen nicht, welche weiteren Varianten kommen. Wir wissen, okay, die Situation mit Omikron ist so, wie sie ist, auch dort. Der Booster schützt und ist wichtig. Aber es kann sein, dass eine andere Welle mit anderen Varianten kommt, sind ja auch schon welche in Umlauf. Und dementsprechend ist es unsere Verantwortung als Politikerinnen und Politiker, vorausschauend zu agieren. Man hat uns in der Vergangenheit, in der Pandemie, immer wieder vorgeworfen, dass wir zu spät dran seien. Jetzt möchte man uns gern vorwerfen, wir wären zu früh dran. Aber das heißt, ich bin überzeugt davon, dass es richtig ist, jetzt bereits dafür zu sorgen, dass es möglich ist.
Das heißt, das ist das noch Gesetz, nicht klar, ob das passiert.
Bitte?
Das heißt, das ist noch nicht klar, ob es überhaupt scharf geschalten wird, wie es der
Nein,
Kollege da...
Der Punkt ist, all diese Punkte, die jetzt aufgezählt wurden, gibt es einen anderen Impfstoff, wissen wir mehr über die Zeitdauer. Dafür ist im Gesetz Vorsorge getroffen. Das wird permanent begleitet durch ein Expertinnengremium. Und wenn es dann so wäre, dass ein neuer Impfstoff auftaucht oder was auch immer, dann kann das angepasst werden über eine entsprechende Verordnung. Also
Zeitplan,
wir sind hier flexibel.
Der Zeitplan hält jetzt.
Also die Strafen wird es ab 15. März geben.
Genau, die Kontrollen, also jetzt werden alle informiert darüber, dass die Impfpflicht gilt und ab dann gibt es die Kontrollen. Und auch der Zeitpunkt, da haben Sie sehr wohl recht, der Zeitpunkt für die Phase 3, der ist noch nicht festgelegt, auch da sind wir flexibel, je nachdem.
Das ist dann, wenn die Daten abgeglichen werden, wenn quasi jeder, der nicht geimpft ist, tatsächlich eine
Impfung. Wie auch immer das jetzt kontrolliert wird, wie scharf oder nicht, es gibt ja, weil Sie die FPÖ und deren Kurs in der Impffrage angesprochen haben, würde mir eines interessieren, weil sie ja letzten Endes dann bei Ihnen landen wird, im Parlamentsclub auch. Herbert Kickl hat ja angekündigt, weiterhin ungeimpft zu bleiben. Das heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie oft der Auto fährt, also wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der im Rahmen einer Verkehrskontrolle nach seinem Impfnachweis gefragt wird. Sollte der Herbert Kickl ein eifriger Autofahrer sein, wird er irgendwann einmal nach seinem Impfnachweis gefragt werden und wird wahrscheinlich irgendwann einmal dann sagen, ich bin nicht geimpft und die Folge wird eine Verwaltungsstrafe sein. Wie würden Sie da im Fall einer Auslieferung umgehen? Ist das etwas, was im Rahmen seiner politischen Tätigkeit passiert und deshalb sollte er dafür Immunität genießen? Oder würde Herbert Kickl Ihrer Meinung nach ausgeliefert werden? Weil das ist eine Entscheidung, die ja dann letzten Endes die Regierungsparteien mit einfacher Mehrheit im Parlament treffen.
Also die Fragen von Immunität sind was von allen Parteien im Parlament sehr sorgfältig geprüft wird. Das heißt, wäre sehr ins Unreine gesprochen, darüber jetzt schon zu urteilen, wie die konkrete Konstellation wäre. Allerdings ist es so, dass die parlamentarische Immunität gewährt wird, wenn ein Zusammenhang mit der politischen Arbeit da ist. Da geht es um eine So wie Sie es jetzt schildern, sehe ich keinen, aber ich kann das nicht, ich bin auch keine Juristin, ich kann das nicht
abschließen. Bei der Maskenverweigerung habt ihr ihn ausgeliefert.
Also oberflächlich sehe ich keinen Unterschied, würde davon ausgehen, dass er ausgeliefert wird, aber wie gesagt, es kommt auf die konkrete auf den konkreten Fall und die Ausformulierung dann an.
Die letzten 10 oder 12 Minuten jetzt zu den originär grünen Themen. Ich will jetzt das grüne Spektrum da nicht einschränken. Postenbesetzungen sind sehr offensichtlich auch, beziehungsweise Nicht-Postenbesetzungen. Grüne Themen. Leonore Gewessler gilt so als die erfolgreichste Ministerin in dieser oft regelmäßig wechselnden Regierung. Die umstrittenste Entscheidung, die sie getroffen hat, war, Lobautunnel darf nicht gebaut werden. Und es gibt die Argumentation, das ist durch so viele Genehmigungsverfahren gegangen, hart am Rechtsbuch, jedenfalls keine Verlässlichkeit mehr. Das sagt der Wiener Bürgermeister, das sagt die Wirtschaft. Wie geht sich das aus?
Leonore Gewessler ist Klimaministerin. Sie hat einen ganz klaren Auftrag. Wir haben ein Regierungsprogramm, in dem Klimaneutralität 2040 festgeschrieben ist. Wir haben ein Koalitionsprogramm, in dem die Beschränkung oder Eindämmung der Bodenversiegelung, der Zerstörung unserer Natur vorgesehen ist. Das sind die Parameter, an denen sich Leonore Gewessler nicht nur, aber auch ausrichten muss. Und wir haben für das ASFINAG-Bauprogramm eine umfangreiche Prüfung gehabt, die sie in Auftrag gegeben hat, die zu einem Ergebnis gekommen ist, dass der Bau des Lobautunnels die Zerstörung de facto eines Naturschutzgebietes nicht verträglich ist, einerseits mit den Klimaschutzzielen und andererseits und auch was die anderen Rahmenbedingungen, die sehr wohl auch berücksichtigt werden, nämlich braucht es die Verkehrsanbindung, muss das eine riesige Straße sein oder reicht was Kleineres, andere Umfahrung etc.? All diese Fragen wurden dort berücksichtigt und die Entscheidung ist entsprechend gefallen. Wenn es so wäre, dass Regierungen einzementiert sind auf alles, was jemals zuvor beschlossen wäre, dann hielte ich das für sehr problematisch, weil das heißt ja, dass die Politik nicht mehr agieren könnte. Und es hat sich in den letzten Jahren sehr vieles getan. Und auch die ärgsten Betonschädeln sehen jetzt, dass wir für den Klimawandel, um den Klimawandel aufzuhalten, die Klimakrise zu verhindern, etwas tun müssen, und zwar viel tun müssen und schnell tun müssen. Und dementsprechend ist auch hier diese Entscheidung absolut richtig und sie erfüllt damit genau ihre Aufgabe als Klimaschutz.
Aber Regierungen können auch nicht einfach kommen und alles mit einem Schwamm wegwischen, was vorher war. Es gibt ein Straßenbaugesetz, wo drinnen steht. Es gibt Vorarbeiten, Umweltverträglichkeitsprüfungen dafür, wo für die Genehmigung einer Maßnahme sogar die Errichtung des Lobautunnels als notwendig erschienen ist. Also da wird es nachträglich sozusagen etwas geändert, wofür dann diese UVP gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Muss man sich nicht ein bisschen auch sozusagen da an die Rechtsstaatlichkeit, ich glaube, das war das Wort, das du verwendet hast, auch halten?
Na, selbstverständlich. Und genau das ist ja,
Millionen Euro, glaube ich.
Genau das ist ja der Punkt. Das Straßenbaugesetz wird nicht geändert. Der Lobautunnel steht da selbstverständlich weiter drinnen. Aber er ist nicht als Priorität im ASFINAG-Bauprogramm vermerkt. Ob er irgendwann im Straßenbaugesetz muss man auch schauen. Schauen Sie sich das mal genauer an. Da stehen Projekte drinnen, die sich direkt widersprechen. Da steht drinnen, es wird ein Tunnel gebaut und es wird eine Brücke auf der gleichen Stelle gebaut. Also da ist auch das ist nicht alles nur kongruent, was da in der Vergangenheit gemacht wurde. Selbstverständlich sind alle Verfahren einzuhalten. Und das hat Leonore Gewessler auch gemacht. Selbstverständlich braucht es Rechtssicherheit. Es braucht möglichst schnelle Verfahren etc. Aber all das ist selbstverständlich eingehalten und auf Basis der Gesetze.
Heißt aber, der Lobautunnel ist nicht auf alle Zeiten tot?
Sie müssen sich auch vor Augen führen, wie lang diese Infrastrukturprojekte brauchen, bis sie überhaupt dann mal gebaut werden. Ja, gewisse Straßen werden seit 30 Jahren diskutiert und sie stehen immer noch nicht. Dementsprechend ist das eine Frage von langfristiger Planung. Es ist klar, in dieser Regierungsbeteiligung mit einer Ministerin Gewessler wird der Lobautunnel nicht gebaut. Er steht nicht auf der Prioritätenliste der ASFINAG.
Wie finden Sie das eigentlich, dass die damalige Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou grünen Politikerin, 2016 noch, jetzt haben Sie da von langen Zeitspannen gesprochen, 2016 ist jetzt nicht so lang her, 2016 die Staatsstraße noch als wesentlichen Teil des Gesamtentwicklungskonzepts für den Nordosten Wiens bezeichnet hat. Was hat sich da seither geändert, dass es jetzt plötzlich schlecht ist?
Die Stadtstraße ist erstens ein anderes Projekt als der Lobautunnel. Es gibt ja verschiedene Abschnitte und Maria Vassilakou war damals in einer Koalition mit der SPÖ und offensichtlich war das auch die Vereinbarung damals. Aber ich würde auch hier sagen, es haben sich die Rahmenbedingungen, anhand derer wir diese Projekte bewerten, auch verändert. Nicht nur bei den Grünen, sondern auch insgesamt. Es muss zulässig sein, es ist sogar absolut erforderlich, dass wir Dinge, die seit Jahrzehnten geplant waren, hinterfragen und uns überlegen, ist das noch kompatibel mit dem Ziel, die Klimakrise zu verhindern, die Bodenversiegelung zu beenden. Und die Antwort auf diese Frage hat mit Bezug auf den Lobautunnel nein. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es ja zahlreiche andere Straßenbauprojekte gibt, die sehr wohl gebaut werden. Also es ist ja nicht so, dass Leonore Gewessler sagt, es wird einfach überhaupt nichts mehr gebaut, sondern es wird sehr gut abgewogen, je nachdem, was sind die Probleme in der jeweiligen Gemeinde mit der Lärmbelästigung, mit der Luftverschmutzung, mit der Mobilität. Wie verträgt sich das mit den Fragen des Klimas? Und anhand dieser sorgfältigen Abwägung werden dann Entscheidungen getroffen.
Was sagen Sie denn dazu, wie mit den Besetzern der Stadtstraßenbaustelle umgegangen worden ist? Das wurde gewaltsam geräumt in dieser Woche. Es wurden gleich Bäume gefällt, um sozusagen Fakten zu schaffen, auch vor Ort. Was empfinden Sie da? Ich glaube, der Klaus Knittelfeld hat vorher gesagt, die ehemalige Aktivistin auch dazu.
Die Sozialdemokratie steht ein zweites Mal ganz eindeutig auf der falschen Seite der Geschichte. Das war sie schon einmal beim Atomkraftwerk in Zwentendorf und das steht sie jetzt wieder bei dieser Frage. Und ich muss schon ehrlich sagen, dass es mich erschüttert hat, dass Bürgermeister Ludwig den Brandanschlag, der auf Aktivistinnen dort verübt wurde, bei dem Menschen sterben hätten können, nicht einmal verurteilt wurde, sondern dass er sich, also er hat sich nicht einmal dazu geäußert, dass das abzulehnen ist. Und also er hat gesagt, dass man sähe, was passiert, wenn es einen rechtsfreien Raum gibt. Das finde ich schon bemerkenswert, dass die Sozialdemokratie der Beton und die Straße näher steht als die Interessen und Ziele von unserer Jugend, von jungen Menschen, die dafür kämpfen, dass Klimakrise ihre Zukunft nicht zerstört. Und ich verstehe auch nicht die Dialogverweigerung, die er hier betreibt. Das ist ganz alte Politik und auch sehr enttäuschend, finde ich, für die Sozialdemokratie insgesamt. Auch wenn man Uli Siemer anschaut, Uli Siemer selber früher durchaus bei Baustellenbesetzungen gesichtet gewesen. Jetzt lässt sie mit Baggern Jugendliche, Kinder und Bäume wegreißen. Ich glaube, das ist...
Sie haben selber gesagt, die Stadtstraße ist ein anderes Thema, die kann gebaut werden. Was hätte man tun sollen aus Ihrer Sicht? Diese Besetzung war illegal. Es hat gut zureden scheinbar nichts genutzt. Es hat Klagen auch nichts gebracht. Was soll man ultima ratio dann tun?
Also es hat hier keinen Dialog gegeben mit den Besetzerinnen. Eine Besetzung ist auch nichts Illegales. Es ist eine
Form des... Der Vorwurf des Bürgermeisters war, dass die Besetzer keinerlei Gespräche führen wollten.
Der Bürgermeister hat sehr interessante Reden dazu gehalten. Er hat auch, als sie direkt bei ihm vor Ort waren, nicht gesprochen. Mhm. Ich glaube, es ist klar, es ist ihm die Straße näher als die Zukunft der Kinder. Oder deren Ängste zumindest. Ja.
Dann dazu
also
eine
Frage. Glaube ich, hat sich gezeigt in den Aktionen der letzten Tage, auch in seiner Reaktion auf den Brandanschlag. Das war nicht, also dass man nicht einmal sagt, ich bin froh, dass nichts passiert ist und ich fühle mit denen, dass die hätten ja sterben können, sondern dass man sagt, dass man sieht, was ein rechtsfreier Raum, also ob das ein rechtsfreier Raum ist. Also das ist ja wirklich für einen Bürgermeister, finde ich, wirklich peinlich.
Jetzt stellen Sie der SPÖ eigentlich ein, sage jetzt mal, katastrophales klimapolitisches Zeugnis aus. Frage jetzt für etwaig in der Zukunft stattfindende Koalitionsbildungen. Kann man mit der ÖVP oder mit der SPÖ besseren Klimaschutz machen aus Ihrer Sicht?
Das ist immer eine Frage von Koalitionsverhandlungen. Auch die ÖVP war nicht... war in der Vergangenheit nicht sehr beweglich, was den Klimaschutz betrifft. Da ist jetzt deutlich mehr passiert und wir haben, also Leonore Gewessler macht ein Großprojekt nach dem anderen, weil es einfach die richtige Antwort ist. Die Sozialdemokratie lebt hier immer noch in der Vergangenheit und hat offensichtlich die Vorstellung, weil es immer so war, muss es auch weiter so bleiben. Darin unterscheiden sich die großen Parteien nicht. Ja? Also auch was die Machtposition der SPÖ in Wien betrifft, ist es ja, also auch hier gibt es sicher Parallelen von den jeweils dominanten oder vom jeweils großen Koalitionspartner.
Das wäre jetzt gar nicht garantiert, dass es mit der SPÖ so viel leichter wäre, das Klima zu retten, als es das mit der ÖVP ist.
Also die Aktionen des Wiener Bürgermeisters weisen derzeit nicht darauf hin, wiewohl ich auch überzeugt bin, diese Frage ist so drängend. Sie ist die größte Frage unserer Zeit und dementsprechend wird sich auch die Sozialdemokratie damit anders beschäftigen müssen. Selbstverständlich, wir Grüne haben zum Ziel, die Klimakrise zu verhindern und werden das in jeder Konstellation, egal ob das jetzt in Graz ist, wo wir die Vizebürgermeisterin stellen, oder ob das in der Bundesregierung oder in irgendwelchen Landesregierungen ist, immer dafür kämpfen, dass man der Klimakrise einen großen Stellenwert.
Wir sind fast am Ende unserer Zeit. Eine Minute noch. Mir hat gestern am Abend jemand gesagt, als ich über die heutige Sendung sprach, die Sigi Maurer muss Magengeschwüre haben wegen all dieser Kompromisse, die sie da schließen muss oder müsse. Wenn man sich daran erinnert, dass Sebastian Kurz irgendwann gesagt hat, mit Sigi Maurer sicherlich nicht eine Koalition in der Regierung, sie sind nicht in der Regierung und er ist es auch nicht mehr. Umgekehrt bekommt man den Eindruck, dass sie das doch mit viel Werf und Freude machen und dass sie da fast der Pragmatismus schlechthin sind. Wie gehen Sie selbst um mit diesem Wandel, der zumindest nach außen zu sehen ist?
Wir sind in diese Regierung gegangen, um das Versprechen, das wir in der Wahl gemacht haben, zu erfüllen, bestmöglich mit allen Einschränkungen, die es gibt. Wir haben keine absolute Mehrheit, um alles durchzusetzen, was wir wollen. Aber wir haben Verantwortung übernommen und das, was ich täglich mache, ist, dafür zu kämpfen und durchzusetzen, dass wir so viel wie möglich für die österreichischen Bürgerinnen und Bürger herausholen, im Sinne dessen, was wir im Koalitionsprogramm vereinbart haben. Und selbstverständlich, Politik besteht aus Kompromissen. Es ist eine andere Rolle, ob man in Opposition oder in Regierung ist. Und es macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Und ich halte es auch für ein unglaubliches Privileg, gestalten zu können in dieser Form.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, und ich hoffe, Sie sagen nicht wieder eine infame Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dem Werner Kogler beim nächsten Bundesparteitag nachfolgen als Grünen-Chef? Ist das eine Option für Sie?
Das ist ausgeschlossen. Ich bin Klubobfrau und das ist auch die richtige Position für mich.
Ausgeschlossen für alle Zeiten oder nur für den nächsten Bundeskongress?
Es ist definitiv für den nächsten ausgeschlossen. Ich sehe mich aber insgesamt nicht in der Rolle einer Parteichefin. Ich verhandle. Ich führe einen Club, das ist dafür
Sie auch nicht unbedingt in der Rolle der Clubobfrau die gesehen, die Sie jetzt doch sehr pragmatisch ausfüllen.
Es ist eine spannende Aufgabe, ich würde sagen, eine der spannendsten, die es überhaupt gibt.
Liebe Frau Maurer, herzlichen Dank, dass Sie mit uns diskutiert haben.
Dankeschön.
Richard, Klaus, danke schön für das gemeinsame Diskutieren. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, auch bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und wir sehen einander wieder in einer Woche beim Club 3.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.